Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast. Heute mal wieder in einer digitalen Sendung. Leider, ich habe es nicht geschafft, unseren heutigen Gast direkt selber zu interviewen. Ich war natürlich selber schuld. Wir hatten uns nämlich vor kurzem getroffen. Und dazu habe ich auch gleich das Trivia mitgebracht. Das heißt, unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon. Wir fangen immer mit irgendeinem kleinen Fakt über die Gewerkschaft an, sei es historisch oder technischer Natur, was vielleicht interessant ist und was mit unserer Folge zusammenhängt. Und heute bietet sich natürlich an, mal über die europäischen Strukturen des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu reden. Da gibt es einige, unter anderem gibt es zum Beispiel das ETUI, das ist das European Trade Union Institute, das sitzt in Brüssel. Und das macht regelmäßig auch wissenschaftliche Konferenzen, zum Beispiel zur Zukunft der Arbeit. Und da habe ich unseren heutigen Gast auch kennengelernt, und zwar vor, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung müssten es dann etwa 3 oder 4 Wochen sein. Im Tonhotel hieß das Ganze, glaube ich, bei einer zweitägigen Konferenz, wo es eben um Plattformarbeit, Digitalisierung der Arbeit und auch um die gewerkschaftlichen Gegenmaßnahmen dagegen geht. Und wer da Interesse daran hat, sich damit zu beschäftigen, der sei auf die Internetseite des ETUI hingewiesen. Das kommt natürlich auch in die Commons. Und soweit habe ich euch hoffentlich neugierig gemacht. Natürlich hängt das Thema der heutigen Sendung auch damit zusammen. Aber so gehen wir jetzt erstmal ins Intro, und danach stellt sich wie immer unser Gast selber vor.
3, 2, 1. Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
Und willkommen zurück aus dem Intro, und wir fangen an, wie immer. Unsere Gäste stellen sich ja selber vor. Deswegen, hallo Robert, schön, dass du da bist. Wer bist du?
Hallo, ich grüße euch. Freut mich sehr, danke für die Gelegenheit. Mein Name ist Robert Waldersinski. Ich bin seit 10 Jahren eigentlich ziemlich genau mit dem Thema Plattformarbeit, Essenszustellung beschäftigt. Habe 2016 bei Foodora selber als Bote angefangen. Wir haben dann die Möglichkeit gehabt, also selber die Möglichkeit ergriffen, einen Betriebsrat zu gründen, was möglich war, weil wir damals doch noch einige Angestellte waren. Und seit 2020 bin ich beim ÖGB, beziehungsweise bei der Fachgewerkschaft wieder, und leite das Projekt Riders Collective, wo es eben darum geht, Plattformbeschäftigte zu organisieren, aber auch mit einem ganz großen Punkt eigentlich auch zu lobbyieren und um die Arbeitsbedingungen sichtbar zu machen. Natürlich auch innerhalb der Gewerkschaft, aber eben ganz viel auch nach außen hin, das zu brechen, das Narrativ der Plattformen zu brechen und auch um die Leute ein bisschen abzuholen, die halt den Job machen und zu informieren, was eigentlich ihre Rechte und Möglichkeiten sind. Genau.
Ich will mal noch bei deiner eigenen Geschichte einsteigen, ganz am Anfang. Du hast eine schöne Selbstkorrektur gemacht. Du hast mir das gesagt, ihr konntet einen Betriebsrat gründen, und du hast vielleicht gesagt, naja, gut, wir haben die Gelegenheit ergriffen, einen Betriebsrat zu gründen. Erzähl mal davon ein bisschen, weil man weiß ja, auch wenn man gar nicht viel über die Branche wissen muss, über die österreichische weiß ich übrigens auch ziemlich wenig. Wie lief das ab? Hat euch die Gewerkschaft unterstützt? Wie viel Gegenwind gab es da? Wie kann man sich das vorstellen, so einen Betriebsrat zu gründen? Ich stelle es mir sehr nervenaufreibend vor.
Das war es auf jeden Fall auch. Also mal nur so ganz grundsätzlich, einen Betriebsrat kannst du eben nur gründen, wenn du die rechtlichen Möglichkeiten dazu hast. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, du bist Teil des Betriebs, du bist angestellt in dem Betrieb, und da sind wir beim Kern der Sache. Anstellungsverhältnisse gegenüber Scheinselbstständigkeit, beziehungsweise in Österreich gibt es noch dieses, eigentlich nennt sie mein Unikum, den freien Dienstnehmer, der steht da ein bisschen so dazwischen. Ganz kurz zur Erklärung, also Angestellte, gibt es normaler Arbeitsvertrag quasi, du machst ja aus, wie viele Stunden du arbeitest, die kriegst du auch bezahlt. Selbstständiger, gut, das ist eben dann nach Bestellung oder wie auch immer halt irgendwie arrangiert. Und der freie Dienstnehmer steht in Österreich ein bisschen so dazwischen, der ist sozialversicherungstechnisch Arbeitnehmer ähnlich. Also Sozialversicherung wird vom Arbeitgeber bezahlt, du brauchst dich nicht darum kümmern. Steuerrechtlich wirst du aber als Selbstständiger betrachtet, das heißt, du musst dich um deine Steuer, Lohnsteuer und so weiter selber kümmern. Das Problem im freien Dienstnehmer, also Problem. Das Problem im freien Dienstnehmer ist, dass ansonsten nicht wirklich irgendwelche Rechte greifen, und vor allem, der wird auch als nicht als Teil des Betriebes gesehen, was halt eigentlich absurd ist. Und dadurch hast du halt eben auch nicht die Möglichkeit, einen Betriebsrat zu gründen. Und das war bei uns eben 2016 noch ein bisschen anders, weil damals Foodora, wie die auf den Markt gekommen sind, sind seit 2015, glaube ich, in Wien aktiv gewesen. Die haben versucht, so wie das halt eben diese Plattformen eigentlich immer machen, am Anfang, wenn sie halt kommen, naja, dann sind sie mal quasi gütig oder zahlen viel, damit sie die Fahrer bekommen und Fahrerinnen, und dann wird das halt natürlich sukzessive schlechter. Und bei uns war das halt eben, ja, Anstellungsverhältnisse in der Branche, ich benenne es jetzt eben mal nicht Plattformarbeit, sondern Fahrradboten, waren damals ab und sind es noch immer absolut die Ausnahme. War aber auch einer der Gründe für mich persönlich, wieso ich dann eigentlich ein bisschen dort geblieben bin, weil ich einfach diese Art von sozialer Absicherung, von wegen ich weiß, was ich am Monatsende verdiene, eigentlich für mich haben wollte und will. Und wir haben halt eben durch diese Verträge die rechtliche Möglichkeit gehabt und haben sie halt dann eben innerhalb von, weiß ich nicht, ein halbes Jahr musste im Betrieb sein, innerhalb von gleich 7, 8 Monaten dann einfach ergriffen und haben einen Betriebsrat gegründet mit der Adele Siegel als Vorsitzende. Die hat mich angesprochen darauf, wo ich mitmachen will. Ich war dann der Stellvertretende. Ja, und wir haben das halt natürlich mit Unterstützung von der Gewerkschaft gemacht, weil man weiß ja nicht so ganz, wie das so wirklich dann im Ende halt funktioniert, dass die ganzen Fristen halt auch eben eingehalten werden, damit wir dem Arbeitgeber gar nicht die Möglichkeit geben, das zu beanspruchen, ist es halt immer ratsam, das gemeinsam mit Profis, und das ist halt die Gewerkschaft, zu machen. Die haben uns da sehr viel unterstützt eben, damit wir auch die Wahlkommission und so weiter alles zusammenstellen. Das war ziemlich cool im Endeffekt, und wir waren uns halt da gar nicht so groß bewusst, was wir da für einen Stein angestoßen haben mit dem Ganzen. Bei uns ist tatsächlich im ersten Moment darum gegangen, naja, das Unternehmen macht irgendwie, was sie wollen, und Woche für Woche kommen neue Vorgaben und es wird Stück für Stück immer schlechter und es gibt immer weniger Angestellte, sondern dafür statt immer mehr freie Dienstverträge, die halt eben super prekär sind, weil du dort eben nach Stück bezahlt wirst, du hast diese Schichteinteilung, hast noch immer, wo du die Schichten aussuchst, nicht weißt, wie viele Schichten du bekommst, also wie viele Stunden du überhaupt arbeiten kannst, aber immer noch eben per Stück bezahlt wirst auch noch, du hast keinen Urlaubsanspruch, du hast kein bezahltes Krankengeld, du hast kein Weihnachtsgeld, keine Kollektivverträge, und hast eben keine Möglichkeit, dich im Betrieb zu organisieren, weil du eben formell gar nicht Teil des Betriebs bist. Und das ist halt eben die Absurdität. Du machst genau denselben Job, nur mit einem komplett beschissenen Vertrag im Endeffekt. Verkauft worden ist das immer, oder wird es noch immer, mit dem Wunderwörtchen Flexibilität, weil natürlich, wenn ich mir selber die Schichten suche, in der Theorie, dann bin ich flexibler, als wenn mich der Arbeitgeber einteilt. Aber da ist halt die Krux dahinter. Erstens, der Arbeitgeber muss mir ja gar nicht einteilen. Ich könnte auch als Angestellter mir die Schichten suchen. Das ist eben das Geschichtel. Und ich habe durch diese Flexibilität aber halt auch eben absolut keine Sicherheit, ob ich nächste Woche genug Schichten zusammenbekomme. Das heißt, ich weiß von Woche zu Woche nicht, wie viel Geld ich im Endeffekt verdienen werde. Plus die Sache mit dem, dass nach Bestellung bezahlt wird. Also eben leistungsabhängige Bezahlung ist super problematisch, finde ich, im Straßenverkehr. Hat aber teilweise natürlich für die Leute den Vorteil, wenn ich immer Freitagabend arbeite und immer sonntags arbeite und immer im Schneesturm arbeite, dann werde ich, muss man sagen, tendenziell mehr verdienen, als wie wenn ich das in einem Anstellungsverhältnis nach Stunde mache. Aber das ist auch schon wieder gewesen mit den, das sind die einzigen Vorteile in dem Sinne. Weil ich ja genauso eben auch Zeiten habe, wo einfach weniger Bestellaufkommen ist, wo ich keine Schichten bekommen habe oder wo ich halt eben Schichten bekommen habe, wo wenig bestellt wird, wo das Unternehmen ja in der Hand hat, wie viele Fahrer sie anstellen, also anstellen, unter Vertrag nehmen, Entschuldigung, und dadurch, und der Kuchen der Bestellungen wächst ja nicht damit, der wächst durch die Marketingmaßnahmen vom Unternehmen und so weiter und irgendwelche Gutscheine, bla bla. Darauf habe ich ja überhaupt keinen Einfluss, bin aber direkt davon abhängig. Wenn ich 1000 Bestellungen am Tag habe und ich habe 1000 Fahrer, dann haben 1000 Fahrer einmal was zum Tun. Ja. Bei 500 ist wieder anders, kann ich bei euch nicht weiter erklären, aber das habe ich halt eben nicht in der Hand. Und diese Balance wird selten eingehalten. Aber ja, das ist halt das Risiko, was ich damit eingehe. Genau, und ob es Gegenwind gegeben hat? Ja, definitiv. Also die haben am nächsten Tag schon wen aus Berlin eingeflogen, der uns das ausreden wollte, der hat sich hingestellt, hat gesagt, hey, wir sind ein Tech-Unternehmen, wir sind ein schneller Zug und ein Betriebsrat bremst nur und wir sind halt im Stingarten Radlfest da gesessen und gesagt, ich weiß nicht. Besonders techy fühle ich mich nicht, eher wie ein Arbeiter sind und ich glaube, wir werden dieses Recht jetzt dann sehr wohl in Anspruch nehmen und ja, und haben den halt einfach mal gegründet. Dann hat sich herausgestellt, oh, das ist ja der erste Betriebsrat oder der erste Betrieb in der sogenannten Gig-Economy oder Plattform-Ökonomie oder you name it, wo es geschafft worden ist, dass sich die Belegschaft halt eben organisiert. Und damit ist halt ein bisschen mehr ins Rollen gekommen, was ja natürlich eh sehr super ist jetzt im Endeffekt. Ich glaube, das hätte jetzt deine Fragen beantwortet, oder?
Ja, ja, das war ein großes Panoptikum des Schreckens, was die Flexibilisierung, Durchflexibilisierung von Arbeitnehmern angeht. Und hat jetzt ja erstmal gezeigt, mit was du da konfrontiert warst bei der Gründung des Betriebsrats. Da schließt sich natürlich die Frage an, jetzt habt ihr es gegen Widerstände geschafft, den überhaupt zu gründen. Was genau konntet ihr oder konntet ihr auch nicht als Betriebsrat dann eigentlich erreichen? Also was sind so die, sagen wir mal, Grenzen, aber auch Möglichkeiten, die ihr da in diesem Betriebsratsgremium dann ja wahrscheinlich relativ schnell gemerkt habt?
Ja, haben wir sehr schnell gemerkt, weil das Unternehmen hat dann einfach auch damit reagiert, dass sie sehr viele Leute gekündigt haben, die halt in einem Anstellungsverhältnis waren und stattdessen angefangen haben, eben die Armada an freien Dienstnehmern zu vergrößern, für die du rechtlich nicht zuständig bist als Betriebsrat. Also du kriegst auch keine Informationen vom Betrieb über diese freien Dienstnehmer. Es gibt eine Klage, die seit 5 Jahren, glaube ich, am Laufen ist, dass eigentlich bezüglich des wirtschaftlichen Gebarens und so weiter müsste ja das Unternehmen den Betriebsrat genauso informieren, wie viele externe, formell externe, da eigentlich unterwegs sind. Das wird natürlich nicht gemacht. Und damit sind wir auch schon ein bisschen bei den Herausforderungen. Das ist auf jeden Fall halt eben die Intransparenz und die, du kriegst die Infos nicht, die du eigentlich bekommen solltest vom Betrieb. Es wird alles Mögliche gemacht, um dir die Arbeit schwer zu machen. Es wird verzögert, es wird hergegangen, frustriert, es werden Tatsachen verdreht, es werden falsche Angaben zum Beispiel zum wirtschaftlichen Gebaren. Einmal im Quartal musst du die Wirtschaftsdaten bekommen. Die bekommst du dann halt einfach nicht oder du bekommst irgendwas, was eindeutig unvollständig ist. Ja, das waren einmal so im Groben. Und was natürlich unsere Zielsetzung von Tag 1 einfach auch war, gemeinsam mit der Gewerkschaft, war, einen Kollektivvertrag auf die Beine zu stellen. Das ist in Deutschland der Tarifvertrag, unterscheidet sich insofern zum deutschen System, als dass wir eine Tarifbindung, Kollektivvertragsbindung einfach haben. Das können sich die Unternehmen auch nicht aussuchen, weil alle Unternehmen und auch Einzelunternehmen sind per Gesetz Mitglied von der Wirtschaftskammer und alle unselbstständig Tätigen sind per Gesetz Mitglied von der Arbeiterkammer und die Arbeiterkammer verhandelt nicht die Kollektivverträge, das ist ausgelagert eben an die Gewerkschaft, an die freiwillige Interessensvertretung. Jedenfalls, sobald es einen Kollektivvertrag in einer Branche gibt, dann gilt der für alle Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Also es wird nicht auf eine, nur in ganz, ganz wirklich in Ausnahmefällen, ich glaube bei der Austrian Airlines sozusagen, weil die so groß sind und so einzigartig. Aber grundsätzlich wird immer auf die Branche oder auf den ganzen Sektor halt eben abgesetzt und nicht auf einzelne Unternehmen. Und der gilt auch österreichweit. Man kann da natürlich abstufen und irgendwie sagen, gut, im Westen ist ein bisschen teurer, da kriegt man ein bisschen mehr oder sonstiges. Aber grundsätzlich ist der bundesweit, kommt der zur Einsetzung und das Unternehmen kann sich eben nicht aussuchen, ob sie jetzt Mitglied sind und deswegen tarifgebunden oder Kollektivvertrag gebunden sind oder nicht. Hört sich gut an, hat aber eine ganz große Leerstelle. Die freien Dienstverträge sind davon nicht betroffen. Und ich kann mir als Unternehmen, das ist halt eben jetzt eigentlich das war immer die ist und bleibt die größte Herausforderung. Der Kollektivvertrag ist zwar sehr schön, dass wir den hatten, muss ich auch dazu sagen, von 2020 weg, aber ich kann eben in der aktuellen rechtlichen Situation mir als Unternehmen offenbar aussuchen, ob ich denselben Job mit drei verschiedenen Vertragsarten halt einfach anbiete, weil das eben individualrechtlich eingeklagt werden müsste. Und somit habe ich die absolut verquane Situation, dass ich ein Unternehmen habe, was sich voll und ganz eben an den Kollektivvertrag hält, die Sonntagszuschläge zahlt, die Spätarbeitszuschläge zahlt, die Krankenstände bezahlt, das Urlaubs- und Weihnachtsgeld bezahlt, das wird über Kollektivverträge bei uns getägelt übrigens. Und dann hast du ein Unternehmen, was genau dasselbe macht und sich aber nicht anhalten muss und keine Inflationsanpassungen macht und keine, ich weiß nicht, geringen Goodies irgendwie oder halt irgendwelche Goodies dazu gibt oder sowas, weil sie es nicht müssen, weil der Kollektivvertrag eben rechtlich nicht bindend ist. Und damit sind wir halt dieser komplett blöden Situation gewesen, dass du zwar permanent Verbesserungen für Angestellte halt reingebracht hast, für freie Dienstnehmer aber nicht. Und die Unternehmen, die sich dann gehalten haben, natürlich mit steigenden Kosten jedes Jahr konfrontiert waren und die, die sich nicht anhalten, eben nicht. Und um das Ganze noch ein bisschen noch absurder zu machen, den Betriebsrat, den wir 2016, 2017 gegründet haben bei Futura, den gibt's ja immer noch. Das heißt, es gibt dort immer noch Angestellte, aber es gibt so ungefähr 100 Angestellte, Fahrradboten, Botinnen, gegenüber 3000 ungefähr, wenn nicht 4000, freien Dienstnehmerinnen. Das heißt, der Betriebsrat wird vom Unternehmen, der würde ja entsprechend der Anzahl der Mitarbeitenden entsprechend größer sein, klein gehalten, indem einfach die Angestelltenzahl klein gehalten wird. Und er ist eben für 95% der Belegschaft rechtlich einfach nicht zuständig. Diese wunderbare Masche ist ein Goldgräberstimmung, sage ich jetzt einmal, für die ganzen Plattformen, was Mitbestimmung wird einfach von vornherein ausgeschlossen. Futura hat halt sozusagen, sage ich jetzt mal, aus ihrer Perspektive den Fehler gemacht, am Anfang uns die Angestelltenverträge anzubieten. Lieferando hatte früher, vor dieser Prosus-Übernahme, ja an sich selber noch einen gewissen Anspruch, vielleicht nicht ganz der, darf ich ein bisschen derber sagen, nicht ganz der geschissenste zu sein. Volt, damit wären wir beim dritten Anbieter, der aktuell noch in Österreich aktiv ist, Volt hat das sehr geschickt gemacht, die sind sofort auf den Markt gekommen mit einzig freien Dienstverträgen. Das ist noch ganz witzig, die behaupten von sich selber, sie sind ein IT-Unternehmen und haben halt nur 60 Angestellte, die sich halt um die Plattform kümmern sozusagen. Und die ganzen Leute, die eigentliche Arbeit halt machen, die gehören ja eben, wie gesagt, gar nicht zum Unternehmen und die haben gar nicht die Möglichkeit, sich insofern zu organisieren. Genau.
Ja, ich will das mal so nicht zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Ihr habt es also als Betriebsrat geschafft, beziehungsweise dann natürlich über die Gewerkschaft, das ist dann ja vermutlich in Österreich genauso auch nicht Aufgabe des Betriebsrats, sondern der Gewerkschaft, hast du ja schon gesagt, auch nicht der Arbeitnehmerkammer, den Kollektivvertrag zu erkämpfen. Und das, wenn man so will, dialektisch dabei ist, dass der Tarifvertrag, ich komme gleich dazu, du hast gesagt, der gilt nicht mehr. Dazu will ich noch was hören, warum der auch passé ist. Aber jetzt erstmal Stand, der gilt, den habt ihr unter anderem natürlich durch diese Betriebsratsgründung mit vorangebracht. Das wissen wir ja, dass sowas immer ziemlich ausschlaggebend ist, ob man die Macht im Betrieb überhaupt hinbekommt, so einen Kollektivvertrag zu erkämpfen, dass die Leute eben über sowas wie einen Betriebsrat dann auch organisiert werden können. Und dann ist das Paradoxe gewesen, dass sukzessive die Leute einfach über diese Scheinselbstständigkeit, nenne ich das jetzt in unserem Duktus, aus dem jetzt gültigen Kollektivvertrag sukzessive rausgenommen wurden. Und deswegen aber pro forma ihr es geschafft hat, lauter Sachen zu erkämpfen, die aber de facto für einen immer kleineren Teil der Belegschaft gegolten haben.
Genau.
Und jetzt kam es aber auch noch dazu, dass dieser Kollektivvertrag auch noch Geschichte geworden ist. Wie ist das passiert?
Ja, also, wir haben ja von Anfang an darauf hingewiesen, liebe Gewerkschaft, beziehungsweise eigentlich liebe Politik, schön, dass wir einen Kollektivvertrag haben, aber der wird nicht lang halten. Solange die rechtliche Situation ist, wie sie sich eben darstellt, mit dem gleichzeitig freie Dienstverträge am Laufen zu haben. Und wie man vielleicht auch eben mitbekommen hat, hat ja letztes Jahr Lieferando, vor circa einem Jahr, beschlossen, so, sie sperren zu, sperren gleichzeitig wieder auf. Dieses Zusperren haben sie mitten in der Betriebsratswahl gemacht. Und das gleichzeitige Wiederaufsperren haben sie einfach mit Feindienstverträgen gemacht. Das heißt, sie haben 1000 Leute auf die Straße gesetzt, die einen, das war die Gesamtbelegschaft, die einen normalen Arbeitsvertrag eben hatte und wo der Kollektivvertrag gegolten hat. auf die Straße gesetzt und gleichzeitig wieder aufgesperrt und freie Dienstverträge verteilt, damit dieser Kollektivvertrag eben nicht mehr zur Anwendung kommt. Das hat jetzt rechtliche Konsequenzen, weil der Betriebsrat hat da jetzt noch nicht so ganz klein beigegeben, den gibt es übrigens noch immer. Aber wie das dann, es ist halt einfach möglich, das ist ja das Problem. Es ist halt einfach möglich, es ist rechtlich möglich. Wie wir wissen, wir reden hier nicht von kleinen Botenbuden oder von kleinen Startups, obwohl sie es gerne hätten, sondern von ziemlich ausgefuchsten multinationalen Konzernen, die sehr viel Geld dafür ausgeben, um die Graubereiche sehr weit auszunutzen. Ja, das Ganze ist halt im 25 im Frühjahr passiert. 24 haben wir dann eben noch, 2024 haben wir dann verhandelt bezüglich Kollektivvertrag, und das war halt eben auch leider die Zeit mit in Österreich extrem hoher Inflation. Also da sprechen wir von Inflation von 8,7%, war glaube ich unsere Forderung, und das war einfach nur die Inflationsabgeltung, wo es auch zuvor schon einige Zuwächse gegeben hat. Und da haben wir es leider nicht geschafft, zu einer Einigung zu kommen über die längste Zeit, und dann mit der Hiobsbotschaft von Lieferando sind auf einen Schlag eben auch 1000 Arbeitnehmerinnen weggefallen, die unter diesen Kollektivvertrag fallen würden. Und dann hat es eine, in das habe ich keinen Einblick, Entscheidung gegeben, gut, das macht so keinen Sinn, wir kommen zu keiner Einigung, wir lösen diesen Kollektivvertrag auf und schauen, dass wir, das ist die Storyline zumindest, dass das dann woanders quasi untergebracht wird in einem bestehenden. Weil es einfach zu keiner Einigung gekommen ist mit den Arbeitgebervertretern und genauso von unserer Seite mit Arbeitnehmerinnenvertretern, weil wir halt eben diese Inflationsabgeltung gefordert haben und die wurde uns halt eben nicht, die hätten wir halt nicht bekommen. Deswegen ist er aufgrund von Entscheidungen, die ich ja nicht immer nachvollziehen kann, ist er jetzt aufgelöst worden aktuell.
Du hast erwähnt, den Betriebsrat gibt es immer noch, es gibt ihn jetzt aber ohne dich. Du bist inzwischen beim ÖGB angekommen und da ist natürlich die Frage, wie ist das passiert? Wie bist du jetzt von der deiner Biografie her, was wir jetzt schon kennen, dann beim ÖGB gelandet?
Ich habe als Betriebsrat mich immer sehr auf die internationale Vernetzung eigentlich fokussiert. Hat so historische Gründe, einfach auch, weil Futura zu der Zeit eine SE gegründet hat. Damit haben wir das erste internationale Netzwerk eigentlich aufbauen können mit verschiedensten Leuten im Zuge der Verhandlungen bezüglich dieser SE-Mitbestimmungssache. Da kann jetzt Name-Droppen, Semi Yalcin wird euch allen ein Begriff sein wahrscheinlich als der Futura als Lieferando Betriebsrat. Da haben wir übrigens das Battle gehabt. Wer war jetzt zuerst der Erste, der einen Betriebsrat gehabt hat? Wir waren, glaube ich, ein paar Wochen früher dran. Aber egal. Jedenfalls habe ich mich da eben schon sehr, sehr intensiv halt eben versucht, international mit Kollegen, Kolleginnen in einem Netzwerk halt eben zu verbinden, auch um diese ganzen Lügengeschichten der Unternehmen halt aufzudecken. Von wegen, ja, wir schließen die Garage, ihr seid die Letzten, die noch eine haben. Dann erfährst, nein, in Oslo gibt's das und dort bleibt das. Ja, also einfach um quasi die Deutungshoheit sich auch zu bewahren. Und im Zuge dessen sind wir auch auf europäischer Ebene dann eigentlich geladen worden bezüglich eben Plattformarbeit, Plattformarbeitsdirektive, eben vom Fahrradboten zu, oh, das ist ein bisschen was Größeres, hineingewachsen. Das ist also 2018, 2019, wo die ersten Diskussionen diesbezüglich aufgekommen sind. Und ich habe da auch immer recht eng mit der Gewerkschaft per se halt eben zusammengearbeitet, um dieses Netzwerk zu erweitern und zu, ja, zu pflegen. Und bin dann 2020 gefragt worden, ob ich für ein Projekt damals dazukommen will, für Teilzeit, 20 Stunden oder so. Und da hat es dann geheißen, ein Netzwerk an Plattformbeschäftigten aufbauen. Das ist quasi, das war mein Einstiegstürdel in die Gewerkschaftsbewegung direkt. Und meine Replik war, ja, sehr gerne, aber könnten wir vielleicht da weitermachen, wo es schon ein bisschen ein Netzwerk gibt, was sichtbar ist, was verständlich ist, also verständlich wahrnehmbar ist, auch eben für die Öffentlichkeit, über dieses Vehikel der Essenszustellung das Problem der Plattformarbeit zu transportieren und zu politisch halt einfach auch zu nutzen.
Das heißt, deine Aufgabe beim internationalen Referat ist es im Allgemeinen
gewesen. Ich war im internationalen Referat, das bin ich seit 1,5 Jahren in der Fachgewerkschaft.
Gewesen, die Plattformarbeit an sich zu organisieren, aber du hast das dann spezifisch auf die Arbeit gemünzt, die du bereits kennst, wo du schon Strukturen aufgebaut hattest.
Genau, weil, wie gesagt, mit 20 Stunden Ressourcen und wenn man jetzt Plattformarbeit aufmacht, dann ist das ein äußerst breites Thema. Entweder ich stoche überall ein bisschen rein und erreiche nichts oder ich fokussiere mich auf ein, zwei Branchen und schaue, dass ich da irgendwie was in Bewegung setze. Und das haben wir dann eben, die Möglichkeit hatten wir und haben aus verschiedensten Überlegungen eben auch dann im Zuge dessen das sogenannte Riders Collective gegründet, um ein bisschen flexibler zu sein, um ein bisschen mehr die Bottom-up-Strukturen zu betonen und haben angefangen, eben mit regelmäßigen Treffen und so weiter die Leute abzuholen, die halt eben bei den Plattformen arbeiten und uns so ein sehr starkes Netzwerk eigentlich auch in Österreich eben aufzubauen und auch eine eigene Entität zu schaffen, die halt eben diese Plattform-Arbeitsexpertise in sich trägt. Und eben, ja, da im Fokus halt eben auf die Essenszustellung, aber das kann man sich hochrechnen auf andere Bereiche, beziehungsweise es ist halt einfach das Experimentierfeld mit den prekärsten Bedingungen soweit und wo halt eben auch sehr viel Dynamik dahinter ist. Deswegen war das für mich immer ein gutes Argument, wieso wir eigentlich auf dem Thema halt eben dranbleiben sollten, bis das vielleicht ein bisschen repariert ist, ne?
Aber es ist ja. Mit dem Riders Collective hast du ja schon die letzte Frage, die große Frage unseres Interviews ein bisschen berührt. Was ist das Spezifische bei Plattformen, Arbeitsverhältnissen und wie organisiert man die Arbeiter dort? Ich will aber einen Schritt noch zurück, bevor wir das vertiefen. Wir sind in deiner Biografie ja noch nicht ganz am Ende. Du hast gesagt, internationaler Referat, das war dann 1,5 Jahre. Was machst du jetzt heute für den ÖGB? Wie hängt das damit zusammen?
Naja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin einfach in der Organisationseinheit woanders gelandet, dann im Endeffekt bei der Fachgewerkschaft, was ja per se auch nicht großer Fehler ist. Man kann es immer von beiden Seiten betrachten, gut, Plattformarbeit ist aber Querschnittsmaterie. Egal, also ich bin jetzt einfach, ich habe einfach nur das Büro gewechselt in dem Sinne. Es hat an der Arbeit, an der inhaltlichen Arbeit nicht groß was geändert, von dem her. Wir sind über die Arbeiterkammer auch eben finanziert, eben als Projekt, jetzt zweimal gewesen. Und jetzt habe ich mich verhaspelt, weil was war nochmal deine Frage?
Nein, du hast nur vielleicht den Faden verloren. Verhaspelt hast du ihn noch gar nicht. Meine Frage war einfach nur, was machst du jetzt heute? Jetzt hast du erstmal gesagt, nein, im Endeffekt machst du es nicht mehr im internationalen Referat beim ÖGB, sondern du machst es bei der Einzelgewerkschaft. Wenn du mit der Antwort schon zufrieden bist, dann...
Es ist immer inhaltlich... Nein, passt. Es ist inhaltlich, ist es dasselbe geblieben. Wir sind, also da hat es geändert. Da sind nur das Büro gewechselt.
Unseren größtenteils deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern, ich weiß, dass uns immer ein Kollege aus Schweden zuhört, hier schöne Grüße, aber genau, unserem hauptsächlich deutschen Publikum, sagt denen mal nochmal, was ist denn die Fachgewerkschaft, bei uns heißt das Einzelgewerkschaft, die jetzt zuständig ist für Fedora und Co. und wo du jetzt dann arbeitest?
Die Fachgewerkschaft, das ist die Gewerkschaft WIDA, die ist eben für Bereich Straße, ist bei der, also für Arbeiter und im Bereich Straße ist die unter anderem ist die WIDA zuständig. Und die ist auch die Fachgewerkschaft, die halt eben den Kollektivvertrag ausverhandelt oder ausverhandelt hat. Und die haben die eigentliche Zuständigkeit, weil die Strukturen sind ja ähnlich wie in Deutschland, eben, dass wir den Dachverband quasi mit dem ÖGB halt haben. Und wir haben halt damals sozusagen, wenn man so will, der Fachgewerkschaft eben zugearbeitet und jetzt ist es halt ja einfach nur örtlich, sage ich jetzt einmal, ein bisschen anders, aber inhaltlich hat sich auch an der Zielsetzung und am Projekt quasi selber nichts geändert.
Dann kommen wir jetzt zur großen Frage. Ich habe sie schon formuliert, ich formuliere sie trotzdem nochmal. Jetzt ist deine Arbeit, wenn man will, hast ja nicht nur den Wechsel von ÖGB zur Einzelgewerkschaft, sondern ja auch schon den Wechsel gehabt vom Betriebsrat zur Gewerkschaft überhaupt. Also du kennst jetzt wirklich von den verschiedensten Seiten die Organisation von Gigarbeitern, wenn man den blöden Begriff benutzen will. Das ist natürlich die große Gretchenfrage, ja, wie organisiert man die jetzt?
Naja, ist schwierig, ist schwierig. Man müsste ihnen was bieten, dann hast du auch ein Verkaufsargument, sage ich mal. Es war mit Kollektivvertrag leichter, natürlich im Bereich der Angestellten, der angestellten Botinnen, weil damit hast du ja quasi auch ein Zugpferd. Das hat jeder gemerkt und jeder gespürt. Das hat ganz gut funktioniert. Wie wir das gemacht haben, ist einfach auch, wie ich vorher kurz erwähnt habe, wir haben dann angefangen, uns regelmäßig zu treffen zum Beispiel. Es gibt ja seit jeher einfach auch Chatgruppen und so weiter, die wir auch schon als Betriebsräte aufgebaut haben, also Chatgruppen, WhatsApp-Gruppen, wo wir dann angefangen haben, so, hey, jeder dritte Donnerstag im Monat oder sowas, haben gesagt am Anfang, wir treffen uns am Donaukanal alle, kommt's vorbei, tauschen wir uns aus, plaudern wir, wir haben halt einfach immer versucht, euphemistisch gesagt, jetzt nicht irgendwie vom Bürosessel aus zu organisieren, sondern wir sind immer rausgegangen auf die Straße. Wir haben uns mit den Leuten eben, sage ich jetzt einmal, am Donaukanal getroffen, oder wir haben uns halt getroffen, wo wir gewusst haben, die, dort sind die Leute, und haben es von dort in dem Sinne halt einfach abgeholt. Haben auch recht viele so Straßenaktionen gemacht, wo wir uns irgendwo hingestellt haben, wo wir gewusst haben, da ist viel Traffic, da kommen viele Leute vorbei, haben gesagt, hey, hast du schon gehört, wir sind vom Riders Collective, wir setzen uns für einen Kollektivvertrag ein, wir sind von der Gewerkschaft, die sind da, wenn du da Probleme hast, du kannst irgendwie an uns ankommen. Und wir haben auch im Zuge des Projekts einen eigenen Raum, also einen physischen Raum geschaffen, einfach auch aus der Überlegung heraus, Räume sind politisch, und uns wurde ja selber als Betriebsräte quasi der Raum, über den wir uns organisiert haben, das war die Garage damals, also die Werkstattgarage, von wo du deine Drucksäcke und so weiter geholt hast oder halt nach der Schicht ein Bier trunken hast, wenn es ist, die haben es uns ja abgedreht aus genau der Überlegung heraus. Ne? Wenn die Leute einen Punkt haben, an dem sie zusammenkommen, dann können sie auch miteinander sprechen, und das gehört gefälligst unterbunden, wenn du eine unmündige Belegschaft beibehalten möchtest. Und das versuchen wir halt eben aufzubrechen, auch indem wir jetzt eigentlich seit jetzt das vierte Jahr auch wirklich am physischen Raum anbieten. Wir haben immer noch unsere sogenannten Spillets, Veranstaltungsreihen neben Fachveranstaltungsreihen wie Steuerseminaren zum Beispiel, die wir den Leuten zur Verfügung stellen über YouTube und über unsere Homepage, einfach eine FAQ-Seite, also wir haben eine eigene Seite, www.riderscollective.at, wo wir auch nicht ganz immer so regelmäßig ist in letzter Zeit, muss ich zugeben, aber doch halt eben so, okay, ein bisschen so Insights geben, ein bisschen die Themen halt irgendwie aufdröseln und versuchen, aber halt eben auch zum Beispiel Anleitungen geben, wie kann ich als freier Dienstnehmer an mein Krankengeld kommen. Es gibt zwar keinen bezahlten Krankenstand, aber über die Sozialversicherung schon Möglichkeiten. Aber das musst du halt einmal wissen und die Wege gehen, weil die Unternehmen das halt eben dir nicht proaktiv kommunizieren. Wo wir das ein bisschen versuchen aufzubrechen, auch bezüglich Datenschutz und so weiter, haben wir Veranstaltungen gemacht, wo eine Step-by-Step-Anleitung, hey, wie komme ich an meine Daten, wenn ich bei diesem Unternehmen gearbeitet habe, erstellt haben, und versuchen halt eben Infos weiterzugeben und die Leute auch überhaupt einmal darüber aufzuklären, dass es denn auch so etwas gibt, wie eben diese Solidargemeinschaft der Gewerkschaft, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Und das, unser Ansatz war da halt immer eben ein bisschen ein mehr so ein Bottom-up, auch eben im Kollektiv sind eigentlich hauptsächlich jetzt noch Betriebsräte, aktive, inaktive, ehemalige, und oder eben Fahrer, Fahrerinnen, die teilweise ewig schon gefahren sind oder jetzt einfach nicht mehr fahren, aber trotzdem bei uns halt eben aktiv sind, weil wir damit auch auf Augenhöhe eigentlich mit den Leuten interagieren können. Wobei es natürlich, jetzt nehme ich einen österreichischen Ausdruck, nicht alles agmare Wiesen ist, also nicht alles eine gemähte Wiese ist, sondern man ja doch immer wieder auf Herausforderungen halt eben trifft, wie zuletzt, also zuletzt ist jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, natürlich der ständige Wandel der Belegschaft und was sich in Wien ganz massiv halt eben dann jetzt entwickelt hat, ist einfach wirklich Sprachbarrieren. Es hat sich die Belegschaft komplett geändert. Seitdem wir vor 10 Jahren angefangen haben, das ist komplett was anderes, wie wenn du jetzt halt eben rausgehst und schaust, wer ist da unterwegs, wer macht den Job. Das versuchen wir mit muttersprachlicher Beratung, bei uns ist Arabisch jetzt zum Beispiel in Wien, mit muttersprachlicher Beratung aufzubrechen, dass wir eben auch in den Chatgruppen, in den arabischsprachigen Chatgruppen mit den arabischsprachigen Kollegen halt eben mit drinnen sind, der das für uns quasi ein bisschen abscannt, und wir bieten halt eben auch die Beratung bei uns einmal in der Woche halt an. Du musst ab jetzt einmal kein Mitglied sein, weil ehrlich gesagt viele Leute wissen nicht, was eine Gewerkschaft Es haben andere Erfahrungen mit solcher Art Institutionen, je nach persönlichem Hintergrund, was für mich aber auch absolut klar und verständlich ist, muss ich sagen.
Man hat dich super verstanden, wo du gesagt hast, du hast auch gutes Verständnis dafür, dass die Leute nicht Gewerkschaftsmitglied sind, kultureller Hintergrund und so weiter.
Ja, also das, um das klarzustellen, ich meine nicht, dass ich gutes Verständnis dafür habe, dass sie einfach nicht Mitglied sind und quasi Nutznießer sind. Nein, nein, das meine ich nicht, sondern ich habe Verständnis dafür, dass Leute nicht unbedingt wissen, was eine Gewerkschaft ist. Und wenn man in einer super prekären Situation ist, also was Wohnen, Arbeit und so weiter halt betrifft, kommt Gewerkschaft relativ weit unten in der Prioritätenliste, sage ich einmal. Plus die Mühlen mahlen langsam. Also schnelle Versprechen, dass irgendwas suppitopp wird, gibt's einfach nicht, weil es ist extrem schwierig. Wir haben halt, was wir halt geschafft haben innerhalb der Gewerkschaft auch, ist, dass wir eben auch für freie Dienstnehmer, was gar nicht so üblich war, eine Mitgliedschaft halt ermöglichen. Aber wie gesagt, bis dato, jetzt wird es die rechtliche Möglichkeit geben, es ist ein bisschen kontroversiell zu betrachten, muss ich sagen, dass man auch für freie Dienstnehmer einen Kollektivvertrag abschließt, weil für mich zunächst einmal die Frage abgeklärt gehören würde, sind das überhaupt freie Dienstnehmer? Meiner Meinung nach nicht, aber gut, das wird jetzt ein weiteres Fass aufmachen, das wollen wir hier nicht. Genau, das heißt, wir führen die Leute an die Gewerkschaft heran und dann natürlich, wenn ich merke, so hey, der kommt eh öfter, ist er regelmäßiger, der hat schon verstanden, worum es geht, dann redet man schon natürlich auch über Mitgliedschaft. Ja? Also weil es bringt natürlich jeden was, Mitglied zu sein, sei es alleine von der Rechtsschutzperspektive. Aber ja, genau.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Bist du? Ja, du bist noch da, sehr schön. Einige technische Probleme, aber unser Gast ist noch da. Ich finde, wir haben einen guten Einblick bekommen darüber, wie ihr versucht, die Leute zu organisieren, wie ihr die Leute organisiert. Angefangen davon, dass man überhaupt mal Orte findet, an denen man die Leute anspricht. Das ist ja nicht unwichtig, diese arbeitssoziologischen Texte, die amalgamieren sich in meinem Kopf immer zu so einem Gesamttext. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das Simon Schaub, der das mal rausgearbeitet hat, dass er nämlich gesagt hat, es gibt durchaus bestimmte Orte, an denen sich so Fahrerinnen und Fahrer treffen, gegenüber dieser Anfangsvermutung, nämlich die kommen doch an keinem Punkt wirklich zusammen, besonders wenn es nicht mehr die eine Garage gibt, sondern es gibt so Orte in der Stadt, an denen sich die Fahrerinnen und Fahrer dann treffen. Da willst du direkt intervenieren, das ist doch super. Sag was.
Darf ich da ganz kurz was sagen? Es wird immer gesprochen von wegen, naja, man reicht die Leute nicht, man kann nicht organisieren, Bitte ganz kurz nochmal das Gesamtbild sehen. Wir haben jetzt gesprochen über Betriebsrat in einem Unternehmen, Betriebsrat im anderen Unternehmen. Es gibt in Deutschland überall Betriebsräte in den Unternehmen. Wo sind die nicht zu organisieren? Natürlich sind die zu organisieren, die Leute. Es ist aufwendig, definitiv. Es ist aufwendig, es ist eine andere Art der Arbeitsorganisation und so weiter, aber die wird bleiben und die wird es in anderen Branchen auch geben. Aber es heißt nicht, dass man die Leute nicht organisieren kann. Ja, du hast deine Challenges und so weiter, aber wie gesagt, wir haben jetzt über einen Kollektivvertrag gesprochen. Wir haben jetzt, ich meine, Direktive, das machen wir gar nicht auf, das Fassl, ja. Aber das hat ja auch nur funktioniert, weil lobbyiert worden ist, eben auch aus dieser Branche heraus. Das heißt, die sind sehr wohl organisierbar, die Leute. Nur muss ich halt eben irgendeine Art von Struktur haben, beziehungsweise auch Perspektive bieten können. Ja, wozu mache ich denn das überhaupt? Und wenn ich das aber gar nicht irgendwie habe, keine Vision habe, wo das eigentlich hinführen soll, naja, dann just for fun wird es nicht sein, ne?
Natürlich sind die Menschen organisierbar. Das ist ein wunderbares Schlusswort, aber es muss nicht das Schlusswort sein. Unsere Gäste im Arbeitswelt-Podcast haben immer die Möglichkeit, eine letzte Frage sich sozusagen selbst zu stellen. Wenn du sagst, es hat dieser Trottel aus dem Nachbarland genau die zentrale Frage eigentlich gar nicht gestellt, die ich beantworten will, dann ist jetzt deine Chance, nochmal nachzuholen, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall noch loswerden.
Puh, da war noch mal. Wie ich gerade gesagt habe, okay, die Strukturen sind einfach anders und die Leute sind aber genauso organisierbar. Man braucht einfach einen extrem langen Atem, weil ehrlich gesagt die Masche dieser Plattform Unternehmen, ja, wie ich sozialpartnerschaftliche Gegebenheiten einfach zerstöre, werden definitiv auf viele, viele weitere Branchen eben passieren. Es wird unterminiert, dass sich die Leute eben zusammentun, miteinander überhaupt reden und das in ganz vielen weiteren Branchen haben. Also redet man gar nicht über Essenszustände, sondern du kannst das in, weiß ich nicht, in der Pflege genauso haben, du kannst das in der Reinigung haben, das sind immer so die Buzzwords, die da halt einfach kommen. Aber einfach das Modell, dass ich komplette Risikoauslagerung mache und dir ein paar Zuckerl sozusagen anbiete dafür, dass du auf alle deine Rechte halt verzichtest und das Unternehmen halt quasi bestimmt, was du für einen Vertrag hast oder das über dann eben über Einzelverfahren dann irgendwie jahrelang zum Klären ist, hallo, das ist wunderbarstens aus gewissen Perspektiven heraus, aus Arbeitnehmerinnenperspektive ist es eigentlich nicht gut. Und da würde ich allen Institutionen, die auf Arbeitnehmerinnenrechte was setzen sozusagen, einfach nur nahelegen, auch wenn es undankbar ist, aber lasst die Leute nicht liegen, weil Solidarität braucht es auch vor allem ganz nach unten, sage ich jetzt einmal.
Machen wir zusammen einfach, geht eh besser.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.